Ihr hört die Sendung Opus Dei, Homilien von Heiligen Josef Maria auf novaradio.ch.
Greifen wir noch einmal das Thema auf, das uns heute die Kirche vor Augen führt. Maria ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren, die Engel jubeln. Ich denke auch an den Jubel des heiligen Josef, ihres keuschen Gemahls, der sie im Paradies erwartet hat. Aber kehren wir auf die Erde zurück. Der Glaube versichert uns, dass unser Leben auf der Erde eine Zeit der Pilgerschaft ist, eine Reise, auf der Opfer, Leid und Entbehrungen nicht fehlen werden. Immer aber soll die Freude ihr Kontrapunkt sein. Dienet dem Herrn in Freuden. Es gibt keine andere Weise, ihm zu dienen. Den fröhlichen Geber liebt Gott, den, der sich in einem freudigen Opfer ganz hingibt, denn es gibt keinen Grund zur Trauer. Vielleicht werdet ihr dies für einen übertriebenen Optimismus halten, denn jeder Mensch kennt seine Unzulänglichkeiten und sein Versagen. Jeder erfährt Leid, Müdigkeit, Undankbarkeit, vielleicht auch Hass. Wieso sollten wir Christen, die wir den anderen gleich sind, von diesen Gegebenheiten des Menschseins ausgenommen sein? Es wäre naiv, wollte man die immer wiederkehrende Gegenwart des Leidens und der Entmutigung, der Trauer und der Einsamkeit während unserer Pilgerschaft auf der Erde leugnen. Durch den Glauben haben wir mit Sicherheit erkannt, dass dies alles kein Werk des Zufalls ist und dass die Bestimmung des Geschöpfes kein Zuschreiten auf die Vernichtung seines Strebens nach Glück ist. Der Glaube lehrt uns, dass alles einen gottgewollten Sinn hat, denn alles gehört zum innersten Kern der Berufung, die uns ins Haus des Vaters führt. Dieses übernatürliche Verständnis des irdischen Daseins eines Christen will nicht die vielfältigen Zusammenhänge im Leben des Menschen verharmlosen. Sie gibt vielmehr dem Menschen die Sicherheit, dass diese Vielfalt vom Nerv der Liebe Gottes durchzogen wird, von einem starken und unzerstörbaren Band, welches das Leben auf der Erde mit dem Leben in der endgültigen Heimat verbindet. Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel führt uns die Wirklichkeit dieser freudigen Hoffnung vor Augen. Noch sind wir unterwegs, aber unsere Mutter ist uns vorausgegangen und weist uns das Ziel des Weges. Sie sagt uns immer wieder, dass es möglich ist, dorthin zu gelangen und dass wir auch wirklich ankommen werden, wenn wir treu sind. Denn die Mutter Gottes ist nicht nur unser Vorbild, sie ist die Hilfe der Christen. Und sie kann und will es uns nicht abschlagen, sich mit mütterlicher Fürsorge um ihre Kinder zu kümmern, wenn wir nur darum bitten, Monstra te esse matrem. Die Freude ist ein christliches Gut. Einzig bei der Beleidigung Gottes schwindet sie, denn die Sünde ist die Folge des Egoismus und der Egoismus ist die Ursache der Traurigkeit. Aber selbst dann bleibt die Freude noch in einem Winkel der Seele, denn es steht fest, dass Gott und seine Mutter niemals die Menschen vergessen. Wenn wir umkehren, wenn aus unserem Herzen ein Reueakt aufsteigt, wenn wir uns im heiligen Sakrament der Buße reinigen, dann kommt Gott uns entgegen und verzeiht uns, und es gibt keine Traurigkeit mehr. Da ist es angebracht, fröhlich zu sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Mit diesen Worten schließt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir immer wieder betrachten sollten. Siehe, der Vater kommt dir entgegen. Er wird sich zu dir herabbeugen. Er wird dir einen Kuss geben, als Unterpfand seiner Liebe und Zärtlichkeit. Er wird befehlen, dass man dir ein Kleid, einen Ring und Schuhe reicht. Noch fürchtest du einen Tadel. Er aber gibt dir einen Kuss, du hast Angst vor einem zornigen Wort, und er bereitet dir ein Gastmahl. Die Liebe Gottes ist unauslotbar. Wenn er so mit dem verfährt, der ihn beleidigt hat, was wird er dann tun, um seine Mutter zu ehren, die unbefleckte Virgo Fidelis, die allerheiligste Jungfrau, die allzeit Getreue? Wenn die Liebe Gottes sich da schon als so groß erweist, wo das Fassungsvermögen des oft verräterischen menschlichen Herzens so gering ist, wie wird diese Liebe im Herzen Mariens sein, die dem Willen Gottes niemals auch nur das geringste Hindernis entgegengestellt hat? Seht, wie das Unvermögen, die unendliche Barmherzigkeit des Herrn mit dem menschlichen Denken zu erfassen, einen Widerhall in der Liturgie des heutigen Tages findet. Sie erklärt nicht, sie singt. Sie weckt die Fantasie, damit jeder seine Begeisterung in den Lobgesang mit einfließen lässt. Denn keiner von uns vermag in seinen kühnsten Vorstellungen an die Wirklichkeit heranzureichen. Am Himmel erschien ein großes Zeichen, eine Frau mit der Sonne umkleidet, den Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupte. Nach deiner Schönheit verlanget den König, gekleidet in farbige Pracht, wird die Königstochter zum König geführt. Die Liturgie wird mit Worten Mariens schließen, in denen sich die größte Demut mit der größten Verherrlichung verbindet. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Großes hat an mir getan der Mächtige. Cor Mariae dulcissimum ida paratutum, liebenswertestes Herz Mariens, gib uns Kraft und Sicherheit auf unserem Erdenweg. Sei du selbst unser Weg, denn du kennst ja den Pfad und die sichere Abkürzung, die über deine Liebe zur Liebe Jesu Christi hinführt.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Thank you. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vor der Musikpause haben Sie noch den letzten Teil der Homilie zum Maria-Hochfest und Maria-Himmelfahrt gehört von dem Gründer von Opus Dei, den heiligen Josef Maria. Nun möchte ich noch etwas Theologisches oder Dogmatisches darüber erzählen. Das Hochfest Maria-Aufnahme in den Himmel oder auch besser bekannt Maria-Himmelfahrt ist eines der ältesten Marienfeste der Kirche. Das Hochfest wird in der katholischen und orthodoxen Kirche der Tradition nach am 15. August gefeiert. Die ersten Zeugen für das Fest der Mutter Gottes gehen auf die Mitte des 15. Jahrhunderts zurück. Nun, dogmatische Thema. Dogmen der leiblichen Aufnahme Maria in den Himmel. Am 1. November 1950 formulierte Papst Pius XII. In der Apostolischen Konstitution Mufficientiumus Deus das Dogma der leiblichen Aufnahme in den Himmel und bestätigte damit das, was bereits seit länger gefeiert wurde. Ich zitiere: In der Autorität unseres Herrn Jesu Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und auch Kraft unserer eigenen Verkündigung erklären und definieren wir. Es ist ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die immerwährende Jungfrau Maria, die makellose Gottesgebärerin, als sie den Lauf der irdischen Lebens vollendete, mit Leib und Seele zur himmlischen Gloria aufgenommen wurde. Zitat Ende. Vor der Verkündigung des Dogmas über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel beriet sich Papst Pius XII. Mit allen Bischöfen der Welt. Das Ergebnis war ein Plebiszit für das marianische Dogma. Nur 22 von 1181 Oberhirten sprachen sich dagegen. Zeugnis aus Schrift und Tradition. Weder Todestag und Todesjahr der Mutter Gottes sind bekannt. Es dürfte zwischen 13 und 15 Jahre nach der Himmelfahrt Christi gewesen sein. Zwei Städte beanspruchen das Ereignis, Jerusalem und Ephesus. Jerusalem, wo seit dem 5. Jahrhundert das Grab Mariens gezeigt wird, wird meist der Vorzug gegeben, aber einige argumentieren für Ephesus. Für die Aufnahme Mariens in den Himmel liegen keine direkten oder beziehungsweise ausdrücklichen Aussagen der Heiligen Schrift vor. Eine Stelle in Matthäus Evangelium legt diese Tatsache aber nahe. Ich zitiere aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 27, Vers 52 bis 53. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in der heilige Stadt und erschienen viele. Zitat Ende. Schon in der Frühzeit wurden diese Stelle dahin ausgelegt, dass unter der Auferweckung der Heiligen eine endgültige Auferstehung und Verklärung zu sein verstehen sei, denn dies ist ein Zeichen für die Wirksamkeit des Werkes Christi. Da aber die Gerechten des Alten Bundes, das ist der Alte Testament gemeint, unmittelbar nach Abschluss des Erlösungswerkes Christi das vollendete Heil erlangte, ist es möglich und wahrscheinlich, dass dieses auch der Mutter des Herrn verliehen wurde. In Maria hat Gott den Menschen das Urbild des erlösten Menschen vor Auge erstellt. Sie hat schon am Anfang des Weges der Kirche durch die Zeiten vollendet, empfangen, was die übrige Kirche erst am Ende empfangen wird. Die leibliche Aufnahme Mariens ist zuerst durch apokryphe Transitusbericht des 5. und 6. Jahrhundert bezeugt, welche zwar von geringem geschichtlichen Wert sind, aber eine theologische Idee ausdrücken, welche damals schon bearbeitet war. Nun der theologische Hintergrund. Das Fest Marieaufnahme in den Himmel wurde im 5. Jahrhundert von Bischof Kyrill von Alexandrien eingeführt. Er legte es im Zeuge des Christianisierung auf den 15. August. Das wichtige römische Fest Feriae Augusti, Feiertag des Augustus. Mitte des Monats August feierte der römische Kaiser Augustus seine Siege über Marcus Antonius und Kleopatra bei Actinum und Alexandria mit einem dreitägigen Triumph. Die Jahrestage und später nur der 15. August waren von da an im ganzen römischen Reich Feiertage. Über eine leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel wird im Neuen Testament nichts berichtet. Eine Schriftstellen werden als Hinweise darauf gedeutet. Hierbei können Sie vergleichen, etwa in Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 und Krönung Mariens. Der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ist seit dem 6. Jahrhundert bezeugt und wurde 1950 von Papst Pius XII., wie ich es schon am Anfang schon erklärt habe, zu Dogma hinaufgenommen. In Munificinibus Deus, Apostolische Konstitution. In die lauteranische Litanei wurde die Anrufung »Du Königin« in den Himmel aufgenommen, eingefügt. Das vom Papst Pius XII. Im Jahr 1954 eingeführte Fest Maria König wurde 1969 auf dem 22. August, den Oktavtag der Maria-Himmelfahrtfest, vorgelegt. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für diese Homilie und diese Hochfest am heutigen Tag Maria Himmelfahrt. Wir hören uns wieder am Freitag in der Nachrichtensendung. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.
Ihr habt die Sendung Opus Dei Homilien von Heiligen Josef Maria auf novaradio.ch gehört.